Herzlich willkommen zu einem Fallensteller. In der folgenden Stunde gibt es wieder mal Elche Rustig zu kehren, hier auf Radio Saas. Wir greifen traurige, aber auch lustige Themen auf, beschäftigen uns mit frei erfundenen Sachen, aber auch mit Wahrheiten. Hey, der hängert über unsinnige Bagatello, aber auch über historische Tatsachen. Und wenn man alles miteinander vermischt und tut, hat man es dann natürlich mit den wackeren Fallensteller zu tun. So werden wir uns euch heute mit dem Inzug vom Kaiser Leopold in Wien beschäftigen, euch mit der Walliser Sage, der erste Meier in Kipfen, mit der Situation im Oberwallis im Jahr 1838. Für Definitionen und Variationen sind heute folgende Fallensteller zuständig. Ich begrüße hier im Studio der André Ruppo.
Hallo zusammen.
Euch begrüße ich der Pfarrer Jean-Pierre Brunner.
Jawohl.
Und nicht zuletzt euch der Helmut Imseng.
Und tschüss.
Und tschüss. Sagt einmal, ist es Welt von euch schon mal mit einem richtigen Bergsteiger auf die Türe gegangen, der Pfarrer Brunner? Vielleicht nicht gerade bis ganz zu oberst in den biblischen Himmel, aber doch ein paar tausend Meter im Brief. Hat das schon mal gelangt für euch?
Jawohl. Meine Onkel, oder eigentlich ziemlich Schuppen von meinen Onkeln, sind im Indrotelli Bergführer. Bergsteiger, schon der Grossvater selig ist das gewesen. Und ich bin das letzte Jahr für einen Vetter, der in den Bergen verunglückt ist, den Brief auf das Rindfisch holen und das Kreuz in Sack genommen, wie er im Gedenken für den und andere Bergsteiger, dass ich aufrichten gehe. Und das wird mich sicher noch schon mal mehr im Brief in die Berge ziehen. Weil ich aber euch vielleicht ein bisschen Bergsteigerblut noch in mir habe vom Grossvater selig genommen. Ich werde zwar sicher keine Bergsteigerprüfung machen, aber einige Mal hoffentlich noch die Ehre und Freude haben, von einem 4000er zu stehen und den Herrgott zu loben, dass er eine so wunderbare Welt geschaffen hat.
André Ruppo, begrenzt sich eure Türen nur auf die Jagdsaison oder geht es zwischen drei euch hier im Brief?
Also ich bin gerne in der Natur und ich tue gerne den Herrgott in der Natur riemen und loben, aber gerade eher ein bisschen ein tieferer gefühlt. Also ich gehe ein tausiger tiefer als da die anderen. Mhm. Aber ist doch schön.
Ist auch schön, das müssen wir euch noch anerkennen. Helmut Imseng von Eif, weiss man, hat man die, die regelmässig die Fallensteller hören, wissen schon, dass ihr noch Gänge so Türen gemacht habt. War ich gerade die letzte zurück, wann habt ihr die gemacht mit so einem richtigen Bergführer zusammen?
Also die allerletzte hast du gesehen, das ist eigentlich nicht eine Tür in die Hege, sondern das war die Gornerschlucht mit dem alten Lomater. Und ich habe hier mit dem Xaver Bumann eine schöne, sehr erlebnisreiche Tür machen mit dem Onkel Cäsar Zurbrücken, mit dem Super Saxo Bea im Ausland und auch mit unserem Hans-Jörg Bumann, der leider verunglückt ist.
Also alle schon ein bisschen erfahren in Sachen Bergtüren, wenn euch ein paar tausend Meter drunter oder drauf, auf das kommt es nicht drauf an. Und ist am Nachmittag, liebe Zuhörer, wie könnte es anders sein, haben wir hier ein Welses Gast, der ein alter Fuchs ist in Sachen Bergsteigerei. Er gehört zu den Vierern, die die alte Zeit auch noch zum Teil miterlebt haben. Und euch heute noch sich bester Gesundheit erfreuen, liebe Radiohörer im Saas und im Ausland, hier ist der Xaver Bumann. Xaver Bumann, guten Abend wohl.
Guten Abend wohl.
Wie seid ihr so zweck? Gesund? Und habe ich da übertrieben, wenn ich gesagt habe, ihr seid in bester Gesundheit?
Ja, würde ich sagen, das stimmt schon. Ich bin noch sehr gut zweck. Ich mache noch alle grossen 4000er. Nicht die allerlängsten, aber was über 4000 und 500 Meter, da bin ich jetzt schon kurzer Zeit so gäng wieder gegangen. Matterhorn, Täschhorn, Tüfer, Dom und die kleineren 4000er die ich gar nicht erwähnen. Das wäre noch im letzten Sommer gewesen, höchsten. Jetzt fährt es 9 Jahre an mit den Skitüren. Etlich 4000er schon gemacht. Hier haben wir nicht sehr viel machen. Viel Schnee und schlechtes Wetter. Jetzt überlegen, was der Rest der Frühling noch bringt.
Der Helmut Imseng hat vorher gesagt, er hat mit Eben zusammen auch schon Tür gemacht. Was ist denn da zusammen gegangen?
Die letzte Tür, die ich mich sehr gut erinnere, war auf Kilimanjaro. Das war vor 3-4 Jahren. Da waren wir 5 Tage im Brief und 2 Meter. Das war das schönste Fest und die höchste Erhebung, die ich zu Füßen gemacht habe. Sehr schön. Es gibt weiterhin grosse Erinnerung.
Also, ihr gehört durchaus auch zu dieser Sorte Bergsteiger, die nicht nur hier im näheren Umgebung in den Alpen Türen machen, sondern auch tatsächlich in der ganzen Welt umeinander sind.
Das nicht. Ich bin hier in den Westalpen vom Von der Bar de Sécre, von Mont Blanc bis zur Bernina. In diesem Kreis, da drin, ich mich bewege. Das andere ist, wenn ich jung war, war das sehr schlecht zugänglich. Mit Monaten Reisen und so, dann konnte ich nicht so gut gehen. Heute ist das eine einfache Sache und da gehe ich heute nicht mehr.
Jetzt mit diesen Häufen Bergen, 4000er, die ihr da schon gemacht habt, sind da besondere Berge, die euch besonders hinzusagen, wohl der gefällt mir jetzt besonders, der hat vielleicht einen eigenen Charakter, einen eigenen Geist in sich, der mich besonders anspricht. Was sind das eure Lieblingstüren?
In den besten Jahren habe ich meine Lieblingstüren gehabt. Das war die Südlands Nadelhorn. Das ist eine super hochalpine kombinierte Tür. Oder wie es mir Snorgrad, Jägigrad. Und dann kann man da so andere, wo man da so eine Rindfischhorn, Matterhorn, weniger. Das habe ich sehr viel gemacht, aber das ist über Lufus. Schneetüren kombiniert, Eis, Schliesskamm-Traversierung, Tiefuhr-Traversierung und so weiter. Aber der Rest ist da so kleinere Türen, die man da so alltäglich macht, die Hüsberge. Oder eines der schönsten Türen, die ich in Erinnerung habe, die Obergabelhorn Südwand. Das war eines der eindrücklichsten Türen. Und das sogar von so etwas für uns als Tagestür. Das sind Nacht um 12 Uhr gegangen und am Abend um 10 Uhr zurückgekommen. So zum Beispiel.
Ein Bergsteiger mit Leib und Seele. Xaver Bümer, Bergsteiger, sind das, was meint ihr? Speziell Leute, die speziell glücklich sind?
Ich würde sagen, das kann man nicht erziehen. Das ist angeboren, Berufung. Ja, geistlich. Bergführer ist eine Berufung. Der, der nur wegen dem Geld Führer macht, der macht nicht lange den Führer. Der müsste zuerst gehen, ohne dass du an den Verdienst steigst. Die Freude an den Bergen, die Anstrengung, wenn man die leicht überwindet, spürt man, dass man sehr gut dran ist. Und das ist ein Gesundheitsfall auch, sonst geht das nicht. Und das Finanzielle kommt dann automatisch nachher so rein. Und wenn man an dem Freude hat, kann man es, wenn man gesund bleibt, das ganze Leben treiben. Und ich würde euch heute nicht aufstecken, solange dass ich mag, gar nicht. Wenn ich das nicht mehr mag, dann ich dort nur noch einmal aufspiegeln.
Wir erklimmen schwindelnde Höhen, streben dem Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer in Ruh. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Mit Seil und Haken, alles zu wagen, hängen wir in steiler Wand. Herzen erglühen, edelweiß blühen, wir klettern mit sicherer Hand. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Heimwärts wir ziehen, Berge, sie leuchten so rot. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Tod. Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind treu.
Heute zu Gast mit dem Fallsteller niemand anders als der Xaver Bümer, bekannter und berühmter Bergführer in Saas-Fee. Er ist schon seit langer Zeit dabei mit der Bergsteiger-Truppe hier mit der Fähre. Seit wann eigentlich seid ihr schon dabei, Xaver Bümer?
Die Gründung von der Bergführerschule weiß ich Jahr nicht mehr, aber das sind jetzt schon 30 Jahre. 35 Jahre würde ich sagen, besteht die. Vorher ist ja der Fährenverein ist ja schon lang. Bergführerverein Saastal und dann nachher ist die Bergsteigerschule Saas-Fee gekommen. Das hat nicht viel geändert, dass ich einfach mehr Die Vierer konnten am Büro melden. Vorher ist man jeder privat gegangen. Jetzt selber müssen wir für die Leute schauen. Dann war das ein bisschen schwieriger für so mich, die keine Hotelanhängerin hatte, Schale oder keine bekannten Leute oder so. Dann hat es viel mehr Bergführer gehabt. Jetzt vielleicht 50, 60 Bergführer gehabt. Heute hat es noch 15. Und dann war das sehr schwer für verschiedene Vierer, die keine bekannten, keine Anhänger, Hotel und so weiter. Das war ein richtiger Kampf gewesen. Und heute ist das viel einfacher. Und gehen auch mehr mit Gruppen durch das Büro und so. Leichte Türen machen es viel mit Gruppen. Grosse Türen kann man nicht mit Gruppen gehen. Das ist immer noch einzeln. Ein Gast, ein Vierer. Früher war es ein Gast, ein Vierer und ein Träger. Heute haben wir das viel zu Tier. Obwohl der Tarif nicht so aufgeschlagen hat, wie die Stunde allein. Zum Beispiel im 54. Wenn ein Salali 60 Franken kostet, hat der Handlanger einen Franken zur Stunde gehabt. Dann hast du mir so 60 Stunden arbeiten für 60 Franken. Und eine teure 60 Franken, das war ein ganz anderes Verhältnis. Heute verdienst du 350 mal allein Horo. Und der Arbeiter hat 400-500 Steine gekostet. Und schafft auch nur 8 Stunden. Er ist auch schon früh zurück von der Arbeit. Das hat sich gewaltig. Die Türen sind nicht in die Luft gegangen, aber die Lehre sind rapid in die Luft. Früher hat es Monatslogi gegeben, nachher hat es Stundenlogi gegeben, jetzt gibt es schon Minutenlogi und nach 10 Jahren gibt es den Sekundenkleber. Es geht ganz schnell jetzt. Wir haben einen wahnsinnigen Fortschritt.
Das Bergsteigerleben an sich, jetzt unabhängig von den Preisen, wie hat sich das so verändert im Verlauf dieser letzten Jahrzehnte? Ihr habt jetzt gesehen, ihr seid schon 30, über 30 Jahre dabei, wenn er so vergleicht, an und für sich der Bergsteiger als Beruf, was sind da so für grosse Veränderungen eingetreten?
Vor allem durch, dass jetzt heute mehr so mit Gruppen gehen, in Gruppen, 4, 5 zusammen. Früher ist fast nur immer ein Gast oder zwei Gast mit dem Vierer gegangen. Heute gibt es durch das Büro gibt's aber mehr Gruppen, in Gruppen. Es wird langsam zum Rudel. Immer größere Gruppen. 10, 15 Mal gehen da Woche mit dem gleichen Vierer. Und das war sehr weniger der Fall gewesen. Von den Grosstüren kommt ja das nicht in Frage, dass mit Gruppen gehen. Aber so männliche Viertüsiger oder kleinere Türen, alles mehr in Gruppen. Überall, wo 2, 3 Bergführer aufstehen, gibt es eine Kletterschule, eine Bergsteigerschule. Und das machen die auswärts, die keine grossen Berge haben. Die müssen organisieren, wir müssen die nicht organisieren, weil wir die Berge vor der Hausbord haben. Aber wir müssen auch organisieren, weil wir denen müssen ansäckeln, sonst haben wir keine Leute. Das ist so, zwangsläufig ist das gekommen, sonst müssen wir nicht unbedingt Bergsteigerschule haben. Wir die Leute nicht unbedingt ausbilden, wir gehen mit ihnen ins Berg und heissen doch Bergsteigerschule. Das ist so.
Und jetzt, abgesehen von der Quantität, also von den Gästen, die kommen, was hat sich sonst so verändert? Vielleicht das Material grosse Veränderungen mit sich gebracht? Oder ist das mehr oder weniger das Gleiche geblieben? Einfach vielleicht eine kleine Veränderung genommen?
Das Material ist wahnsinnig aufgekommen mit den Veränderungen. Früher hat es Nagelschuhe gegeben, dann sind sie ohne Steige so gegangen. Nagelschuhe über Klettertüren. Die haben den jungen Vierer den Weg nachher, die Kratzen von den Nageln, hat man dann genau gewusst, wo sie gegangen sind. Wenn ich angefangen habe, 54, dann hat man schon Vibram und Steige so. Dann bin ich den Nageln gegangen. Und die Taschenlampe hat man noch nicht gehabt, hat man noch die Laterne gehabt, wo die Kerze ab und zu draus gehabt ist, hat man dann noch mal nichts mehr gesehen. Und von da weg habe ich sofort die Taschenlampe. Und das ist mit der erste gesehen, wo man mit Taschenlampe gegangen ist. Und das Material, Windjacke und so, Gamasche und Hosen, Kleider, alles hat sich gewaltig verbessert. Gegen Schutz, gegen Kälte, Wetter und so weiter. Früher sind sie mit dem Jobo gegangen und eine Krawatte angekommen. Und ein Hanfseil, das ist alles nass gekommen. Heute ist das alles Nylon und so weiter. Viel besser.
Und die Krawatte hättest du nicht gebraucht zum Abseilen? Das ist einfach
das
wirklich
ist, das für ist gleich, verwarmtes Hemd, hast du die angelegt? Die Krawatte kommen, die war auch nicht nötig. Wäre. Fußballtrainer kommen auch in der Krawatte, das ist auch nicht nötig.
Gibt mir den Eindruck, hä? genagelte Schuhe, soviel ich weiss, haben das nicht einmal, nicht nur die Bergvierer, das haben sogar euch die gewöhnlichen Leitfrieren viel angehört. Könnt ihr etwas davon sagen? Ihr vier genagelte Schuhe, weil sie hier angelegt früher. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ich habe genagelte Schuhe angehört, aber das war beim 1. August Umzug. Wenn man mal so, wie die alten Saas erlebten, wenn man das gespielt hat, dann ist man schon mit Nagelschuhen umeinander getrottet. Aber sonst recht.
Wie fühlt man sich so da in diesen genagelten Schuhen? Aber also die Nagel sind, nicht dass man das falsch verstanden, die sind nicht gegen den Füßen im Räucher gerichtet.
Einfach wie in Indien. Es war nicht ein bequemes Läufer. Es ist jetzt ein Halbfall, wenn man vom Asphalt gelaufen ist, ist es eher rutschiger gesehen. Also es ist nicht unbedingt der Schuhe für die heutige Zeit.
Wie habt ihr selber zum Bergführer, also wie seid ihr da selber dazugekommen? Könnt ihr euch daran erinnern, ist vielleicht der Vater schon Bergführer gewesen, dass ihr zu diesem Beruf seid gekommen?
Der Vater war Hüttenwart, 21 Jahre nach Britannien hätte. Das war der erste Hüttenwart, 1912, 21 Jahre darauf war der Hüttenwart, Britannien hätte. Dann hat er das dann abgegeben, hat dann Hotel Britannia gebaut, darum der Name Britannia. Ist die Bergführer war er nicht, aber da hat er war. Und wir sind dann da in unserer Sebo-Bübe auf die Welt gekommen und dann hat es am Hotel Familienbetrieb gegeben. Von jung auf hast du langsam Härpfel geschält, Bohnen geputzt und so weiter. Und immer weiter in den Details von der Schule gegangen und hat sich das ergeben. Ich bin dann so langsam im Beruf gekommen. Dann bin ich so Portier gemacht im Hotel, also bis 22 Jahre nachher. Bin ich dann Führerschule machen. Das hat mir mehr gesehen in den Bergen. Wir sind schon als Bübe uns mit Tag vor Steine drehen immer. Da sind die schönen Berge gegangen, nur für Steine zu drehen. Bergsteigerschule gemacht und das andere aufgegeben und von da weg Sommer und Winter nur Ski und Berg. Zwischen drei habe ich dann noch Schrennerlehre gemacht. Und von da weg habe ich gewusst, was gerade und krumm ist, und dann bin ich plötzlich allerunter geworden. Heute mache ich alles. Schreiner, Schnitzel, Blättchenlegen, Mühe, alles. Dachdecken, Bänder, das ist gleich was. Was es so kommt.
Was es so kommt, seid ihr parat?
Alles.
Wunderbar. In unserer Raterunde geht es um etwas Historisches hier im Wallis. Und zwar gehen wir zurück ins letzte Jahrhundert, und zwar 1838, die Jahreszahl. Ob das schon erste Bergsteiger sind, da sicher auch schon umeinander gewesen. Aber ob die jetzt da mit der Frage etwas zu tun haben, wahrscheinlich nicht. Gut, das wollen wir dann nicht jetzt vorgreifen. Im Oberwallis ist in diesem Jahr der Tiefen los gewesen, sozusagen. 1838. Was ist da eigentlich so passiert? Andere Ruppe.
Ja. Das war eigentlich nicht nur im Oberwallis, das Mittelwallis ist eben also mit eingezogen. Und zwar war eine grosse Unwetterkatastrophe. Nicht so, wie wir jetzt gewohnt sind mit Schnee oder Wasser oder Grill, wie wir im Ballen da im Fellbach hatten. Es war wetterbedingt. Und zwar ist da, also die musste so kurz vor der Ernte gestanden und dann hat ein zweitägiges Hagelwetter das Ganze zerstört. Die Leute sind damals natürlich auch ärmer gesehen. Das hat also eine völlige Notsituation gegeben. Aber damals haben sie dann noch ein bisschen ausgeholfen. Und also man hat nachher auch nachlesen. Es ist zwar da niemand verhungert, aber also grosse Einbüsse haben sie an Nahrungsmitteln.
Das wäre also die tragische Sache ja. Im Jahr 1838. Helmut Immsen, könnt ihr da wahrscheinlich wieder etwas anderes entgegensetzen?
Ja, ich bin anders fündig geworden. Und zwar 1838. Ist besonders da Fischbrig Plage kommt, und zwar Straffeln. Eine unzählige Menge Straffeln. Sämtliche Gärten haben sie zerfressen, sämtliche Früchte auf den Bäumen, also totale Verwüstung haben sie angerichtet. Und das Einzige, was du siehst hier im Soestal, bis hier sind sie nicht gekommen, vermutlich war es zu kalt gewesen, aber man hat also die Berggänger, die dann raufgegangen sind, haben dann auf den Gletschern und auf den ewige Schneefelder, da auch Tiere oder besser gesagt Straffeln, Hüllen und Leichen gefunden. Und damit sie es dann im Tal gelöbt und haben sie das solche Exemplare bei uns geholfen und haben das gezeigt. Unten an Fisp und Brig, die haben probiert, die Strafler loszuwerden. Und zwar früher mit den Mitteln, die schon mal kennen, wie so Grätzen oder Wasserspritzer. Aber probiert mit denen wieder über die Grenze zu gehen. Aber das ist nicht so einfach gegangen wie mit dem Wolf.
Ja, aber auch mit diesen Tieren hat man müssen fertig werden. Straffla. Ich habe das Straffel. Wort noch nie gesehen.
Straffel, schon Straffel, Böschreck?
Ja. Straffel kenne ich nicht.
Hopschel, Straffel, Tiefoldra.
Ah, Hopschel ist aber irgendwie etwas anderes.
Hopschel ist natürlich der.
Sagen wir hier auswärts Hopschel, aber das ist
Höschreck. Das ist nicht das Gleiche.
Nein. Höschrecken, das sind die mit denen länger hinterher bei.
Ja. Die Grieren, die Grasgrieren.
Aber nicht die, die im Wasser sind.
Die Grasgrieren sind die Hopschel.
Ja, aber?
Aber das sind die, die im Wasser sind.
Topschla?
Ja,
Frösche.
Schenkla, Froschenkel.
Frösche. Aber Straffel ist, was ist jetzt für Heukümper?
Pfarrbrunner, ich rede hier nochmal etwas anderes auf eurer Perspektive.
Jawohl, weil, wie der vorgesagt, der Teufel sei los im Jahre 1838. Und wenn wir so in die Kirche und Kapelle schauen, wie der Teufel dargestellt ist ja meistens so, dass er boxbeinig oder kuhbeinig und mit rot unterlaufenden Augen da ist. Im Jahr 1838 ist im Oberwallis vor allem ein Kühepest ausgebrochen, was sich zuerst dadurch ausgedrückt hat, dass die Kühe rot unterlaufene Augen bekommt. Das ist also eine Art, wirklich, dass die Kühepest mit den Augen zu tun hat. Die haben einfach ausläufen, wirklich. Die müssen die gute Milchkühe notschlachten. Weil im Unterwallis die Kühepest nicht so gross war, war das, dass im 1838 die allererste Evoliner-Kühe in Saastal ist eingeführt gekommen, weil einfach die stockresistenter gegen die Art Kühepest waren. Das wäre die Geschichte von der Teufel ist los im 1838 im Oberwallis, die Kühepest mit den rot unterlaufenden Kühenaugen und die besondere Verbindung zum Saas. Das allererste Mal, dass ein Evoliner Kühe eine Sittnerin hat, ich in Stelle gebracht. In Saastal 1838.
Keine einfache Sache hier mit den Fallensteller.
Also schwarze Kühe, ich muss besonders lange hier sehen, das stimmt. Unser Vater hat immer schwarze Rinderchen gemetzgen. Also sind sie alle selbst selber gemetzgen. Das könnte ich noch sein, aber ich traue das auch nicht. Ich glaube, Hagel hier in den Bergen, das traue ich auch nicht. Und ich, das ist eine schwierige Frage. Und die Heuschrecken hat hier keine gehabt. Straffler haben keine. Sie sind nicht in den Rudel gekommen. Nur die Heuschrecken, die gibt es hier nicht. Ich sagte, das ist aber einer der Hagel gewesen.
Der Hagel. Wollen wir also schauen, ob es jetzt einmal 1838 im Wallis, im Oberwallis speziell, aber überhaupt im Wallis so gehagelt hängen, dass man wirklich das Jahr nicht mehr vergessen tut. Die Musik sagt jetzt die Antwort, was stimmt und was stimmt nicht. André Ruppo, was ist mit dem Hagel los gewesen, 1838?
Total erfunden der Logo.
Oh, Jesus.
Ja.
Und das mit diesen Kien mit Rot und er läuft noch Eugen, das ist aber euch, stimmt euch nicht so recht?
Nein, es ist, ich weiss nicht, wie das erste Evoliner Kühe ist, ich bin ins Telle gekommen. Schwarz, jetzt schon lange gegangen, aber es hat nichts mit meiner frei erfundenen Kühepest zu tun.
Ja, wer bleibt da noch übrig?
Die Straffelgeschichte.
Die Straffelgeschichte, also wäre das tatsächlich so gewesen, dass man im 1838 so Probleme hatte mit diesen Straffeln?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, gut, wir sagen hier Straffel, aber vielleicht ist das also so eine Wanderheuschrecke, wie es in Fachjargon heisst. Oder ich kann mir vorstellen, die sind auf Nahrungssuche und haben aber dann die Pflege ein bisschen anders gefritscht.
Die hat vielleicht den Wind gebrungen auf den Gletscherheimer, weißt
du? Oder das ist gut möglich, ja.
Vorsicher.
Oder wenn es
weiter ist. Wie ist ein Biestensand vom Gletscher?
Ja,
die vermutlich der Scirocco und Brie vom Nordafrikanischen.
Alle Sücher und der Brühe vom Gletscher sind stehen kaputt
gegangen. Ja,
und der Nordflach hat sich wieder einmal abgetrieben.
Ja, Eis gekühlt.
Null Punkt.
Straffel am Stiel.
Also vielleicht noch anzufügen an die Version von der Straffle. Im Saastal, in Saasgrund, gibt es noch immer im Sommer drin. Wir haben sie früher, ist im Augsten gesehen, jetzt haben wir sie Ferien halber, damit das euch ein paar Leute kommen, haben wir schon jetzt so in Juni drin getan. Wir haben noch immer die Straffelprozession offiziell ausgeschrieben. Eigentlich. Wir sagen dir jetzt einfach Bittprozession, die wir von der Antoniuskapelle gerade über gehen zum Bächi, der dann Bricher kommt, zum Bilderbach. Aber eigentlich ursprünglich kommt die von einem Gelübden, die zu Hause gemacht haben, als Straffelprozession. Hierzu sagen wir einfach die Prozession, die im Juni ist, von der Antoniuskapelle über zum Biederbach. Und da der Bach sagt aber eigentlich Ursprung kommt das, dass man die Strafe segnet hat, beziehungsweise ein Weg segnet. Und an Furco, bin ja an Furco immer, gehe das Alpi segnet, tut mich da der Senno immer darauf hinweisen, geht ein schöner Spritz Weihwasser gegen die Strafe auch noch schicken. Wenn ich natürlich gegen ein Ballogüte Wein gerne mache.
Also noch heute?
Noch heute.
Also es ist tatsächlich so, im letzten Jahrhundert war eine grosse Bedrohung, die Straffler haben also die Schaffung gegeben, hier im Oberwallis, sogar im Saas. Wie wir gerade gehört haben, sogar die Bittprozessionen dadurch entstanden, dass man gebetet hat, dass man ja verschont wird von diesen Strafflern. Heute fast nicht mehr zum Vorstellen. Xaver Bümer, jetzt haben wir schon super erfahren über das Bergsteigerwesen. Wie ist es mit den ehemaligen Bergsteigerkollegen, die ihr habt, unter Umständen aber keine habt? Alle leben sicher nicht mehr, aber habt ihr mit denen, die noch am Leben sind, noch so Kontakt? Oder habt ihr Summe durch tragische Unfälle verloren? Das ist tatsächlich der Fall. Wie geht man da mit unter Bergsteigern so mit dem um, wenn einmal auf das Mal ein Kollege das Leben muss verlieren muss, wächst der Bergsteiger ein? Irgendwie erwartet man es, ist es doch keine grosse Überraschung, weil man mit dem von Anfang an doch irgendwie gerechnet hat, das könnte dem alles tags passieren.
Damit haben wir selber nicht rechnen. Es ist möglich, aber rechnen tust du nicht, weil man geht auf die Berge mit grosser Sicherheit. Ich habe immer das Gefühl, da geht man ganz sicher. Und dass wir so sein sollen, müsste man ja schon Angst haben, dann würde ich mal bald aufhören. Wenn man bei schönem Wetter und guten Verhältnissen, dann kann man das so 99% gehen. Gefährlich ist immer, schlechtes Wetter. Blitzschlag, Steinschlag, Nebel, Spalten, kommen die Spalten gefahren, Schneebretter und Sturm, starker Wind, das ist auch sehr gefährlich. Wenn der Wind 200 hat, wo du Berge bist, dann hat dein Eigengewicht nicht mehr entgegen, dann wird es dich abheben. Wenn du nicht das Woche sicher und hin kannst, verunglückt, oder da sind sicher schon verunglückt. So. Und was wir hier in diesem Unfall mit Bergführern erlebt haben, das sind die meisten Fälle bis an eine, zwei, alles mit schlechtem Wetter verbunden gewesen. Und das ist aber die grosse Gefahr. Wenn ein Kollege verunglückt, das ist natürlich ein moralischer Schlag für jeden Bergführer, den man gut kennt. Das ist gleich von welcher Gegend, Zermatt, als Fee oder irgendwo. Das tut einem immer tief treffen. Und nach einer gewissen Zeit muss man wieder im Leben weiterfahren. Und sonst wieder hoffen, dass nichts passiert.
Ein Risiko, das halt man nicht ausschliessen kann, was dazugehört. Man hat auf der anderen Seite viele schöne Momente, wenn man einen Berg erklommen hat, vor allem in den ersten Jahren, ja sicher auch später, wenn man wieder so die schöne Welt beobachten kann, was der Herrgott geschenkt hat. Ihr seid in den 20er Jahren geboren. Wenn ihr jetzt unabhängig vom Bergsteiger wärt, das ist jetzt sonst eine Frage, wenn ihr so zurückdenkt an eure Kindheit, wie habt ihr die so erlebt, zumal, mit diesen anderen Verhältnissen, mit diesen viel einfacheren Verhältnissen, die zumal geherrscht hat? Wenn ihr so zurückdenkt, was für Bilder, was für Szenen kommen da eben so in den Sinn?
Da ist man so als kleiner Bursche, ja, da kann ich nicht mehr viel sagen. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich den ersten Tag zur Schule gegangen bin, das war etwas gewesen. Vorher kann ich weniger sagen. Aber danach ist das so das Schuljahr. Wir sind nur 6 Monate zur Schule gegangen. 6 Monate frei. Und in diesen 6 Monaten frei, was hat man gemacht? Da ist man im Wald, Holz oder so, nicht viel gemacht. Also die Zeit tragen die Tribu später, haben wir das schon so im Haus geholfen, im Hotel geholfen, je nachdem, was einer gehabt hat. Und in diesen 6 Monaten haben wir, was heute die Kinder nicht mehr so haben, wie wir kennen, Katechismus, ein Tag Bibel, Christenlehre, Dienstag und Donnerstag Nachmittag Christenlehre, statt in die Sonne gehen, Skifahren und Schlittenfahren, haben wir die schönen Sonntag immer im Schulhaus verbringen, wenn wir wissen, dass ich die Sonne weg sind, das ist kalt, wie wir haben müssen. Material haben wir keins gehabt, Ski haben wir auch nicht gehabt, Schlitten haben wir auch nicht gehabt, Schlitten nicht alle gehabt. Damals haben wir gemacht, also das ist eben nicht viel geblieben. Und im Sonntag war das Amt, damit war die Vesper, da ist der gute Tod gekommen, Friedenswegenandacht. Dann ist noch sonst eine Andacht dazugekommen. Und so weiter und so weiter. Das war zu beschäftigt. Das war fast keine Freizeit gewesen. Und 50% haben wir nicht gelernt, was heute in einem Monat, die haben das nicht mehr alles, die ganz andere Programme, aber viel später haben wir schon nicht.
Darum gibt es ja jetzt einen Fallsteller. Ja, ist da überhaupt noch Zeit gewesen für am Abend, vielleicht so der Abendsitz, vielleicht hier und da mal jemand um zuzuhören, was so Sagen erzählt hat?
Ja, das ist dann auch viel der Fall gewesen, da haben sie am Abend. Es hier noch die Tante oder der Onkel geladen, dann ist geasset, getrocknet, das kennen sie heute nicht mehr. Und dann haben sie da so Bootsgeschichten erzählt, bis man die Beine nicht mehr hat vom Boden haben. Und dann ist man entschlafen, ins Bett gegangen, entschlafen und die da weitergezählt bis um 11 und getrocknet. Und dann ist das Tag wieder weiter. 8 Uhr zur Messe, jeden Tag, nachher zur Schule. Und wenn man es nicht können hätte, der Lehrer ihm gefitzt, bis man die Tränen sind gekommen, geflogen hat. Und dann hat er gesagt, er weint über seine Faulheit. Und heim reklamieren, das ist nicht keiner, sonst hast du dann einmal die 14 bekommen. So sind wir gross gekommen.
Nein, also harte Zeiten durch uns, wie wir das jetzt kennen, die junge Generation kann sich das fast nicht mehr vorstellen. Das sind Weltenunterschiede. Trocco hat er vorhin gerade angesprochen. Wer kann von einem hier noch trocken? Wie können wir etwas damit anfangen?
Kennen ist nicht. Ich weiß nur höchstens, was es ungefähr ist. Was für ein Kartenspiel, das Karten eben mit Bildern sind drauf gesehen. Was so ähnlich fast so ein bisschen ausgesehen wie die Tarotkarten, die man heutzutage noch ein bisschen kennt.
Gut, ich habe der Vater noch Klär getrunken. Aber das sind noch etliche Jahre her, das sind sicher über 30 Jahre, wo ich nicht mehr getrunken
habe. Fertig getrunken.
Getrunken.
Andere Ruppe.
Also ich habe selber Önie gespielt, aber ich habe sie auch nicht kennen, aber von mir die Tante, die hat immer auf Eis, also die hat immer auf Eis gewohnt und die hat viel noch erzählt, wenn sie so aber in der Jugend, was sie so erlebt haben und so. Und da habe ich also das viel gehört, dass sie einfach gedruckt haben. Aber ich selber, das auch, für mich ist das auch fremd.
Und auf diesen Karten sind da so spässige Bilder nicht drauf gewesen, oder?
Ja, da ist zum Beispiel der Teufel drauf gewesen. Da war der Engel drauf und dann war der Bagat drauf und so weiter. Ein Haufen Bilder in allen möglichen Sachen. Und das waren dann die Trocken, die haben es nicht mehr gehabt. Von 1 bis 21. Und das andere war dann Tulpen, Rosen und Schwerter und so. Genau wie eine Jasskarte, nur sind viel mehr gewesen. Einer, der gut Jassen kennt, geht sofort trocken. Das ist leicht zu erklären. Ich habe noch viel getroffen, dazu mal.
Weiter geht es jetzt über das angedeutet Hei mit einer Sage. Und zwar der erste ist Meier in Kipfen. Heute gibt es ja Meier überall in der Bundesrepublik Deutschland. Jeder zweite heisst Meier oder Müller. Aber der erste ist Meier. Und ich glaube, das ist nicht ein Meier in dem Sinn, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Hat es hier in Kipfen gegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist Kipfen und wie geht die Sage? Der erste ist Meier. Herr Pfarrer Brunner, kann ich dir die Liste weiterhelfen?
Ja, Kipfen, das ist innen im Inrotelli. Das ist vis-à-vis von Gaseriet und unten da seine Glas im Brief zu Grecho ist Kipfen. Und die Sage von der ersten Meier in Kipfen, vielleicht kann er dir noch erklären, was überhaupt der richtige Meier ist, geht es so, dass zwischen unten seine Glas und oben an Grecho ist ein Territorialstreit war um das Gebiet von Gaso Riet. Und damit dass die Griechner immer haben können sehen, wenn seine Glaser aber gegen Obschig sind gekommen, haben Stana in Kipfen aber dem Hirt, der flotte Blicke über das Gebiet versprochen, wenn er das während einem ganzen Jahr redlich machen, das Amtje in und immer von Dana zum Berg, wo uns 14 gäbe, im Fall, dass seine Glaser Irusgas oder jeder Territorium irgendwie angreifen, dann werde er dann zum Meier von dem Gebiet gemacht. Und so ist der Hirt, ein ganz gewöhnlicher Hirt, der ein Jahr lang dem Territorium vis-à-vis vom Berg hat, Sorge gehabt, zum ersten Meier von der Kipfen geworden.
Der erste Meier in Kipfen wäre also das gewesen, die Version von Herrn Pfarrer Brunner. Aber der andere Ruppo wird sich jetzt da wieder eine andere Version erzählen.
Ja, ich bin also da wieder gesehen und die Sache gefunden. He. Der erste Meier in Kipfen, das stimmt, das ist da noch nicht passiert. Kipfen ist da noch, das wissen wir alle zusammen, da gehen wir ja gerne vorbei und so. Und, aber das hat sich ganz anders zugetragen. Da ist dann einer am Arbeiten und das ist der ein blind Fischpaket. Und zufälligerweise hat ein bisschen drunter ein Holzarbeiter das gerade gesehen. Und du ist er schnell in den Brick gegangen und hat dann noch rausschrecken und ist nachgesprungen und hat sich dann ein bisschen kantiert und gemacht. Und tatsächlich hat er doch noch retten. Und er hat so ein Instrument mitgekommen, das er für die Arbeiten gebraucht hat. Und prompt hat er dann mich gerade mit, wenn er uns um Wasser gezogen hat, gab mal so ein Guss. Und nachher, anstatt dass der dankbar war, für das man das Leben gerettet hat, ist er mit ihm plötzlich vor Gericht gegangen und hat gesehen, er wolle den Schadenersatz, für das er irgendwann verloren hat. Jetzt die Richter, die sind überfordert, die haben nicht mehr gewusst, sollen wir jetzt das machen oder nicht machen, wer ist im Recht? Dann haben sie gesagt, ja, dann geben wir das einmal anschauen. Dann sind sie reingefahren, die Kipfen, und haben das da angeschaut und die Richter sind eigentlich nicht zu einem Urteil gekommen. Und dann hat das ein kleiner Geissherd der Name und dem ganzen Spiel zugeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, wenn sie da keine Lesung finden, dann wisst ihr, dann eine gute Lesung. Sie soll dann hier nochmal einen Prinz Wasser schlagen. Und wenn er alleine rauskommt, wenn niemand hilft, wenn er alleine rauskommt, so, dann müssen die anderen mal Zeug entschädigen. Und wenn er nicht rauskommt, für die Sterben sind dann gleich, aber mit einem oder mit zwei Jungen sterben.
Also sehr eine weise Sache, wenn es das die wäre. Der Erstmeier in Kipfen. Helmut Imsing, wir warten noch gespannt auf die dritte Version, die kommt nämlich von Eiv.
Ich habe zuerst hier in Eischumtäli nach Kipfen gesucht, aber dann nur einen Kopf gefunden. Und der ist oben noch neben der Meslöbe am vorgestellt. Aber Kipfen, bin ich darauf gekommen, dass das jeder noch im Innertäli ist. Da bin ich halt Patronen, die wir rufen. Und da erzählt man, dass die Dorfbotschen früher bei Rohrisch war das Geld. Immer sind gut Edelweiss pflücken, die sie nachher verkauft haben. Und dann schauen wir über die Kipfen müssen, das ist so wie ein Vorsprung. Und es sind viele Häufe da zurückgekommen, das heisst verunglückt. Und der Weg war also wirklich geheim, also das hat man nicht unbedingt preisgegeben, dass man jetzt am Prüf geht, Edelweiss pflücken, sondern der Weg war eher geheim. Das ist so ein flotter Bursch im Dorf. Mal den Butschen angegangen. Der hat gesehen, wo die gehen. Und hat dann mit dem Gano, mit dem Schnutz, so wie einen Weg gemacht oder einen Hilfs, was sie dran haben können. Und der Vater von diesem Jüngling war Stiergeld-Eintreiber. Und der Sohn hat natürlich da zwei Eis und Vierke, das heisst, er hat immer genau gewusst, oh, da sind wieder sehr viel Edelweiss im Abendstal, die werden dann verkauft zu dem und dem Preis, das dem Vater gesagt. Und der hat dann auch die Stiere so gut getrieben. Beide Seiten sind die Geschäfte eigentlich gut gelaufen. Und das eigentlich ein cleverer Wutsch war, haben sie den angestellt als ersten Meier in Kipfen.
Eine interessante Version, also ich muss sagen, wir haben drei prächtige Versionen bekommen. Es täuscht nicht so vorbei, Mann.
Super Erfindung, aber eine ist doch wahr, hm?
Ja.
Da der Meierkipfer da, es gibt auch einen Meierköp, das ist der Häufstieg vom Kilimanjaro, aber das hier ist doch einer das, was habe ich gelesen, da mit dem vom Pfarrer Brunner, würde ich sagen. Das andere kommt mir komisches vor.
Kommt mir vielleicht so komisch vor, aber Sagen sind manchmal auch gerade komisch. Gell, hat André Ruppo. Also das ist schon wirklich, ich will nicht die ewige Sage, die ihr jetzt vorgetreten habt, gelesen habe ich wirklich. Ich muss so lachen, wenn ich das gelesen. Das ist wirklich noch eine interessante Sache.
Ja, ich finde also die Sache sehr schön. Es ist etwas Action drin. He. Jemand muss da ins Wasser. Man hat noch gerettet. Und es zeigt eigentlich noch, heute läuft auch noch viel so. Wir sagen, das Gassen hat es vergessen. Und kaum hat er mal das Leben gerettet. Nachher ist man schon angedroht zu kommen, weil er noch verletzt hat. Dass er gestraft nachkommt. Aber tatsächlich hat der junge Geisshirt da die gute Idee gesehen, wir schlingen nochmal einen Blitzdoppel drehen. Und 100 davon ist gut und sonst müssen wir.
Kommt es da auch nicht drauf an?
Ob er mit einem Möger trägt oder mit zwei ist genau gleich. Und der ist dann nachher auch so zum ersten Meier in den Kipfen geworden.
Gut, das auch.
Und hat er Zeug zurückgekriegt oder nicht?
Zeug hat er nicht mehr bekommen.
Das kennt schon von niemandem gesagt.
Also unter Meier, was müssen wir jetzt da ganz genau verstehen? Das ist nicht, glaube ich, für alle ganz klar. Ehrlich gesagt, für mich nicht. Was versteht man da unter dem Meier?
Also soweit es mir recht ist, hat ein Meier aber auch etwas zu tun mit einem Obmann, einem Hauptaufseher, jemand, der Recht und Ordnung muss suchen muss, der aber dafür auch finanziell halt etwas dafür bekommt. Also ein mehr Besseren durch das. Also ist ein Hirt, der Meier wird, wird jemand, der ein bisschen Ansehen und Geld hat.
Gefangen in maurischer Wüste sitzt ein Krieger mit schwermütigem Blick.
die Schwalben sind heimwärts gezogen. Oh, wann kehren sie wieder zurück? Teure Schwalben aus fernen grünen Auen, die ihr den Weg durch Sand und Wüste fand. Euch war's vergönnt, die Heimat anzuschauen. Bringt mir ein Gruß aus fernem Heimatland. Bringt mir ein Gruß aus fernem Heimatland. Schon zweimal ist früh.
In Österreich hat man im Jahr 1658 einen grossen Tag gefeiert. Da ist nämlich in diesem Jahr zu Wien der Kaiser Leopold I. einmarschiert und da sind, ist das Volk ganz über sich hinausgewachsen und hat das gefeiert und hat Freude gehabt, dass der gekommen ist. Und etwas Spezielles ist da doch der Nebel gegangen mit diesem Empfang. Wir, die Fallensteller, werden jetzt klären, was ist da eigentlich die Schab gegangen mit dem Einzug vom Kaiser Leopold I. André Ruppo, ihr könnt doch vielleicht gerade den Anfang machen.
Das mache ich gerne. Wenn der Kaiser Leopold in die Stadt einziehen soll, haben wir nie gewusst, wie man dem Gebühren der verleihen kann. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir etwas Spezielles machen. Und dann haben sie gesagt, wenn der unter, genau in dem Moment, wo der unter dem Stadttor durchgeht, müssen zwei junge Burschen versteckt, dass er also nichts sieht, zwei Kanonenschüsse ablassen und das soll der feierliche Hinzug noch ein bisschen umrahmen. Jetzt ist die Gesellschaft hoch zu Ross. Der König vorher weg, hinten als Reis und Gefolg, hinten an. Und genau wenn er unter dem Stadttor durchgeht, sind die beiden Kanonenschütze abgegangen. Das Ross hat angefangen, ist geklippt, geht auf die Hinteren, der Fies, der König geht ab. Und er war so erbosen, dass er die beiden, die eigentlich eine gute Tat machen wollten, nachher hat in der Gitter gebrungen und die haben nachher also zur Strafe dafür 6 Stecke müssen in der Gitter verweilen. Nachher sind sie dann wieder bei uns holen.
Das wäre also die Schab gegangen mit dem Empfang von Leopold I. oder Kaiser. Ja, Helmut Imsenk, aus Viersicht, habt ihr das anders gesehen?
Ja, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe es nachgelesen. Und zwar bei diesem Einzug, da die Stadträte uns zusammengucken und gesagt, ja, wir müssen unbedingt etwas Spezielles machen. Und dann haben sie gesagt, so, prüfen auf dem Stephansturm, da müssen wir einen der Fahne schwingen. Gut, gesagt, getan, die haben einen gesucht und dann haben einen Gärtner gefunden. Und der hat sich euch bereit erklärt, das zu machen. Leiter angestellt, der ist ein Brief vor dem Einzug. Sobald dass der Kaiser Leopold der erste unten noch durch gegangen ist, hat er oben an meinem Fahne geschweicht und geschweicht und geschweicht. Und ich glaube, der Kaiser hat sogar einen Brief geschaut und mal gewinkt. Aber unten war es Trubel und Heiterkeit und ein Riesenwäsch. Und was ist passiert? Denn der arme Mensch am Brief, der Fahnenschwinger, auf dem Turm vergessen am Abend. Er die ganze Nacht also da geblieben. Nach am Morgen sind wir nicht drauf gekommen, dass der Brief nein ist, aber der Fahne hat er nicht mehr geschweigt. Dann ist er wieder mit der Leiter am Riechen reichen. Was hat er gehabt? Graue Haare. Dann hast du statt 10 versprochene Taler, hast du mir halt 12 gegeben. Zum Trost.
Also das ist doch noch finanziell gelohnt. He?
Ja.
Pfarrer Brunner,
Leibhaft, was er, der Kollege da sagt.
Mich dünkt, das sei als Wiener Schmäh. Und ja, Wien ist ja die Stadt vom Walzer und die Stadt der schönen blauen Donau. Und natürlich ist Leopold der Erste 1658 nicht einmarschiert und nicht auf dem Ross gekommen, sondern wie das für die Kaiser der damaligen Zeit Brauch und Ordnung war, ist er vom Stephansdom äusser, was noch gekrönt haben, zum Palast, der mit einem Schiff gegangen. Und zwar hast du extra für Leopold I. Erste das Schiff Leopoldine gebaut. Das Dumme ist nur gesehen, dass mit der Überfahrt über die schöne blaue Donau vom Stephansdom in das Bischofshaus und danach weiter ins Königspalais die Leopoldine mit der Jungfernfahrt schon ist gesunken. Natürlich, die Donau ist nicht so tief und man hat am Ufer nachgefahren, dass man sowohl der Leopold I. als auch in der ganzen Hofstadt hätte noch retten können. Aber ein leicht nasse Fies haben sie schon bekommen.
Nasse Fies? Hat der Leopold I. nasse Fies bekommen? Oder was meint er? Was wäre noch etwas gesehen? Ich sah für Bäume an.
Jetzt habe ich dieses Mal richtig geraten. Und da glaube ich, ist aber der vom anderen. Der ist nämlich so gut. Wenn er so geklebt ist, nach dem Rostkitt ist. Ich glaube, ich tippe auf Europa.
Alle nicht, ich habe sie selber nie gelesen. André Ruppo, ich soll angeblich recht sein. Können Sie das bestätigen?
Leider nicht. Ich hätte gar auch kein recht gesehen, weil ich bin immer so gerne alleine. Aber jetzt ich Mies, um Gottes Namen. Tut mir leid.
Und der Pfarrer Brunner, hat der Leopold I. nasse Fies bekommen?
Nein, Wien liegt zwar an der schönen blauen Donau, aber der Wiener Schmäh ist ja mit mir nicht ganz recht.
Dann bleibt also wieder einmal nur der Helmut Imseng übrig, mit seiner Version. Das wäre also eine ganz spässige Sache wieder gewesen.
Ja, ich weiß auch nicht, wieso dass da unbedingt einen Fahnenschwinger gebraucht hat und dann auf dem Stephansturm, aber es ist tatsächlich so passiert. 1658 in Wien.
Hat er da müssen?
Ja, müssen so, er nicht, er ist ja entlöhnt worden. Er hat ja scheinbar 10 Taler hat er verdient. Und dass er sich übernachtet hat, hat er nicht einmal einen Kurtax zahlen, sondern noch zwei dazu bekommen. Aber wahrscheinlich ungemütlich war oben drauf.
Gute Bergsteiger müssen gleich gewesen sein, weil wir dann drauf zu klettern. Und Niederbrinsky die ganze Nacht, für nichts hat er graue Haare da nicht bekommen.
Gut, es gibt keine Bilder von dem, aber eins sieht immer gerne, wie er dann drauf ist.
Ja, aber die Leiter ist ja so, lange Leiter ist aber nicht.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume aus der Erde gund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
So, für Büma, wir haben jetzt so also schön gerade den Hänger von früher, von diesen alten Zeiten. Ich wollte doch noch etwas ansprechen. Ihr habt sicher auch noch gerade miterlebt, etwas, das ist jetzt etwas mehr ein Trauungskapitel, der Zweite Weltkrieg. Jetzt mal, wenn der ausgebrochen ist, wenn der hier euch stattgefunden hat, nicht der Krieg selber hier in der Schweiz, aber man hat ja da parallel dazu euch gelebt. Wie habt ihr das jetzt mal empfunden? Wie haben die Saaser Bevölkerung, wie sind die durch die Zeit gegangen? Können der Rist da vielleicht ein paar Werte dazu sagen?
Kann ich mich gut erinnern. Ich war 11-Jähriger. Da ist der Krieg ausgebrochen. Da war die Mobilmachung. Alles musste irrekommen. Im September, die Saison ist gerade sofort, die Leute sind alle für uns fertig gewesen. Im Winter ist es also keine gegeben. Nachher sind ist der Herbst gekommen. Sofort ist da in der Schweizer Grenzbesetzung gsi und meine älteren Brüder händ bei mir so go. Einer ist gerade in der Rekrutenschule gsi, der hat die Rekrutenschule mir so verlängert. Nachher hat man im Laufe der Zeit von diesen Jahren, Winter so, hat man dann so alles mir so verdunkelt. Jeder hat mir so Spezialvorhänge, dass man kein Licht gseht. Vorne die Blechdächer hat der Bund extra graue Farbe abgegeben, gratis, für dass man nach der Mondschein nicht scheinen tut. Dann markiert die Bomber durch. Fenster sind noch nicht gekittet. Es sind alles so, nur in Nordfenster sind die geklirrt durch den Luftdruck. Die Motoren da über nach Italien, da ist wieder nichts gekehrt. Dann ist wieder zurückgekommen. Und das jede Nacht, oder einmal. Immer wieder, immer wieder. Wenn der Sternenhimmel ist, haben wir die Sterne gesehen und erbrechen. Dann hundert die Flieger rüber und zurück. Wenn eines, was Licht gegeben hat, der Vorhang nicht recht zu, sind sie sofort abgehört. Du hast der Vorhang nicht recht zu, ja, aber der zu, sonst kann man die Gagel hinbrechen. So weiter. Alles ist rationiert gekommen. Kupo hat es gegeben. Allerhand Kupo. Was ich mich gut erinnere, ist, ein Spritzschokolade hat es ein Kuppe gegeben im Monat 1. Zum Beispiel Butter, Pommes frites, das war alles verboten. Alles, was mit Öl zubereitet wurde, das ist Brot, hat es mehr oder weniger noch genug gegeben. Im März haben die Leute in Soestal noch alle selber. Und für die Hotel haben sie so Rinder gekauft, haben sie die selber gemetzelt, aber das ist ja nicht der von schwarz gemetzelt, das ist alles, wir so kontrollieren. Und das waren so Zeiten gewesen, wo man so gut hat können. Also, Winter ist nichts gegangen, das war nur die Sommersaison gewesen. Die nächste Sommersaison sind nur Schweizer Gäste gekommen. Ausländer hat es keine mehr gegeben. Und von dem Hitler und, das ist da immer wieder die Geschichte gewesen. Mal so Botschaft gewesen. Man hat dem nicht nachgefragt, aber Erinnerung habe ich mich sehr, sehr gut. Wenn der Friede kam, im 45, die ganzen Glocken haben gelitten. Andachten haben sie gemacht, Prozessionen haben sie gemacht und so weiter und so weiter. Nachher ist dann das Normalleben wieder einmal weitergegangen. Da war man dann schon älter gewesen.
Eine Zeit, wo wir Jüngere zum Glück nicht haben müssen miterleben. Herzlichen Dank, Xaver Büma, für deinen Eindruck. Das ist euer Mal für die Jüngere und Bewohner vom Soas, weil jetzt haben wir gerade die Radio los und euer Mal. Eine Zeit, wo man vielleicht nicht jeden Tag zu hören bekommt. Jetzt zum Abschluss von der Sendung, noch gerade vielleicht zu so euch persönlich, was ihr so zwischendrin heute noch macht, was die da so für Hobby ist, zwischendrin so für Sachen machen. Ihr seid noch dort noch Bergsteiger, das wissen wir jetzt, das haben wir gehört, aber abgesehen davon.
Hobby habe ich da so, Musik, das tue ich gerne machen. Chromatische Knopfgriff, Handorgel spielen. Seit dem Jahr, als ich 60 bin, von da weg habe ich angefangen zu spielen, ohne nicht mehr Musik zu lernen. Von mir aus selber, jetzt spiele ich 10 Jahre. Und jetzt kann ich da so von mir aus spielen. Ich habe Noten, die habe ich gelernt. Da schon mal 10 Jahre in der Dorfmusik gewesen. Und dadurch habe ich die Noten gelernt und jetzt kann ich ab der Handorgel Noten spielen. Und spiele da jetzt als Hobby immer wieder Handorgel. Ich kann, wenn der Welt geht, eins, zwei spielen.
Garo, garo. Dann wollen wir jetzt gerade zuhören. Was hören wir? Wie heisst es? Haben die Stücke einen Namen oder die wir jetzt einfach mal drauf loslassen?
Ich habe da zwei Stück, die ich nicht spielen kann. Das geht ca. 4 Minuten, 3,5 Minuten. Eins heisst der Greibomarsch und der zweite ist rund um das Alalinhorn. Das ist der Ländler.
Dann geben wir zuerst die Greibe, dann wird Kraft und dann geben wir dann nachher um das Alalin.
Alalin, rund um das Alalinhorn.
Dann kriegen wir jetzt der Xaver Büma mit Schiner Hanurgela. Greibomarsch selber geschrieben, oder?
Selber so Noten.
Ja, und das ist einfach einmal bemessen und sicher gut. Da könnte jetzt so gute Musik dazu passen.
In drei Tonarten. C-Dur, F-Dur und B-Dur.
Ah, dreigeteilt.
Ja.
Da wären wir jetzt angelangt am Schluss von der Sendung. Jetzt wollen wir doch schon nochmal konzentrieren, liebe Fallensteller. Jetzt geht es um Wahrheiten nur noch, nämlich um die Punktverteilung. Ist ein Gast, der Xaver Büma, hat sicher heute ein paar Punkte verdient. Was fehlen wir jetzt da? Herr Pfarrbrunner, hier geht sicher mit einem guten Beispiel voran.
Ja, also ich gebe mir erst einmal einen Punkt für die Fragerie und nachher zwei Bonuspunkte für die Spiele. Also er hat zwei Lieder komponiert und gespielt und das macht also schon drei Punkte. Und dann aber kommt er als Bergführer, der mit dem Herrgott auf dem Wergen guten Kontakt pflegt. Ohne zwei Bonuspunkte von mir, das macht im Gesamtdurch fünf Punkte.
Ui, das ist... Also da kennt ihr, das ist ja wirklich... Schon nur einer hat jetzt einfach Punkte gegeben, aber das verspricht eine gute Bilanz zu werden. Helmut Imseng, kommt da, was kommt da bei euch wieder zu?
Ja, ich sagte, ich gebe mal zwei Punkte, weil die drei Punkte, die ich mal noch zusätzlich geben will, hat der Pfarrer schon gegeben.
Jawohl, und vom anderen Ruppe?
Ja, also, mir hat der Xaver so viel geglückt, also drei ist mir das eh wert. Also ich gebe drei Punkte.
Und das gibt zusammengerechnet, das gibt 10 Punkte, das ist das Maximum. Und das ist eine wunderbare Leistung, bravo! Oh, okay.
Das hat man schön für die Punkte.
Für jedes Punkt ein Bier.
Ich glaube, wer 10 Punkte macht, der gewinnt ja mit Eis wieder etwas zu Fallensteller Wasser. Bier sind es nicht, was er heute gewinnt, oder, Herr Mudimsenk?
Das stimmt, aber nachdem, dass er das gegessen hat, geht ein Bier mehr drin. Gratulation. Das sind frische Sardinen in reinem Olivenöl.
Dankeschön. Das geht durch.
Das geht durch und sicher auch einmal, wenn ihr wieder auf Reise seid. Eine gute Zwischenverpflegung zwischendurch, hä?
Richtig, ein guter Boden.
Herzlichen Dank für mitzumachen, Xaver Büma. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin gute Gesundheit und dass er noch lange Jahre gut zu Weg sein kann. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen gefallen mit uns. Ich bin froh, dass ihr Spass mitgemacht habt. Bedanken wollte ich mich euch mit dem Fallensteller Jean-Pierre Brunner, mit André Ruppo und mit Helmut Imseng. Für das Kommen und für mitzumachen, herzlichen Dank. Und in zwei Wochen wieder, wenn es heisst Fallensteller. Ade miteinander.
Ade.
Ade.
Ade miteinander.